Im Jahr 2016 wurden in Deutschland knapp 6,4 Millionen Straftaten begangen. Dazu zählen fast 200.000 Gewaltdelikte, von denen wiederum fast 8.000 nur Sexualdelikte sind. 2.400 Menschen wurden ermordet. In Deutschland gab es im Jahr 2016 fast 2,4 Millionen Diebstähle und fast 1 Million Betrugsdelikte. 140.000 Menschen erlitten im letzten Jahr schwere Körperverletzungen durch andere Menschen. Und wenn wir das runterbrechen, in Deutschland pro Tag werden 18.000 Straftaten begangen. Es werden pro Tag 6 Menschen umgebracht, 380 Menschen fallen körperlicher Gewalt zum Opfer und circa alle 68 Minuten kommt es in Deutschland zu einer Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung. Das ist der Zustand in unserem Land. Und das ist nur ein Teil davon. Ich habe noch gar nicht von dem Problem von Menschenhandel oder Zwangsprostitution gesprochen, was auch eine Realität in Deutschland ist. Aber sehen wir auch mal auf unser eigenes Leben, auf unsere Beziehungen, die wir haben. So oft sind unsere Beziehungen von Hass, von Eifersucht, von Neid geprägt, von Lieblosigkeit. Kinder verachten ihre Eltern, Eltern vernachlässigen ihre Kinder. Und oft zerreißen wir Menschen durch Worte und in Gedanken. So oft sind wir selbstverliebt, selbstgerecht, stolz und nicht bereit zu vergeben. Und wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir als Menschen dazu fähig sind, so bösartige Dinge zu tun oder auch nur zu denken? Wie kommt es, dass wir so leicht voller Zorn, voller Hass, voller Ablehnung gegen andere Menschen sind? Und wie kann es sein, dass sogar wir Christen, die wir eine Erlösung aus Gnade allein erlebt haben, oft so hart, so kalt sind, wenn es darum geht, anderen zu vergeben? Das Buch Jeremia gibt eine große übergeordnete Antwort. Vor allem im zweiten Teil des Buches, ab Kapitel 7. Der Zustand der Israeliten war zur Zeit Jeremias keineswegs positiv. Das wird in diesem Buch sehr deutlich. Sie selber sahen das nicht so, aber Gott sah das so. Sie hatten sich von Gott abgewandt und sich heidnischen Götzen zugewandt. Sexuelle Ausschweifung, Gotteslästerung, Verachtung der Wahrheit, Unterdrückung von Armen und Schwachen, Gewalt gegen die Schwachen, Betrug, dies alles waren Folgen der Abwendung von Gott. Und der Ursprung dieser Abwendung, so lernen wir im Buch Jeremia, liegt nirgendwo anders als im Herzen des Menschen. Das Herz des Menschen ist der Ursprung dieser Dinge, seine Treulosigkeit gegenüber dem Schöpfer. So die Antwort der Bibel. Und der Zustand des menschlichen Herzens, und darum geht es mir heute Morgen vor allen Dingen, euch und uns selbst das nochmal klar zu machen. Der Zustand des menschlichen Herzens durch unsere Sünde ist der Grund dafür, dass eine Veränderung unmöglich ist. Dass es keine Aussicht auf Veränderung geben kann aus menschlicher Perspektive. Das wird hier, also erst, das wird hier keine positive Botschaft in erster Linie. Und was das genau bedeutet, wollen wir uns anhand dieses Textes ansehen. Und was wir hier lernen, ist Folgendes. 3 Punkte. Wir sind vertrauende Kreaturen mit verdorbenen Herzen und einer verbleibenden Hoffnung. Vertrauende Kreaturen mit verdorbenen Herzen und einer verbleibenden Hoffnung. Und wir beginnen, indem wir uns die Verse 5 bis 8 erst einmal ansehen in unserem Text. In denen wir etwas Grundlegendes über uns als Menschen lernen, über unser menschliches Herz, über unser Herz, was uns helfen wird, alles andere besser einzuordnen. Vertrauende Kreaturen. Der atheistische Autor David Foster Wallace, der sich vor einigen Jahren selbst das Leben genommen hat, hielt eine Rede vor Tausenden von Studenten. Und in dieser Rede sagte er Folgendes. Achtet mal auf die Worte eines Atheisten. Es mag vielleicht eigenartig klingen, aber es ist wahr. In unserer Welt gibt es so etwas wie Atheismus gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, Gott anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere uns beim lebendigen Leib verschlingen wird. Eine interessante Erkenntnis, oder? Immer wieder hört man in Nachrichten und so von religiös motivierten Handlungen, religiös motivierte Entscheidungen. Es ist so, als würde man einen Unterschied machen zwischen Menschen, die ihr Leben auf einem Glauben aufbauen und Menschen, die das nicht tun, Menschen, die irgendwie neutral sind. In der Bibel finden wir aber etwas ganz anderes. Sie kennt diese Unterscheidung nicht. Das wird uns hier in diesen Versen 5-8 deutlich gemacht. Gott macht hier deutlich, dass es aus seiner Perspektive nur zwei Optionen für uns Menschen gibt. Und die Optionen sind nicht religiös und nicht religiös. Die Frage aus Gottes Perspektive ist nicht, ob wir glauben oder nicht, sondern wem unser Glaube gehört. Wem oder was unser Vertrauen gehört. Wir sind vertrauende Kreaturen. Man könnte auch anders sagen, Mensch zu sein bedeutet Anbeter zu sein. Weil wir auf Anbetung hin geschaffen wurden. Die Frage ist, wen oder was beten wir an? Wem oder was schenken wir unser Vertrauen? Die Frage ist, auf wen setze ich im ultimativen Sinn meine Hoffnung in diesem Leben? Wer oder was ist die Sonne, der Fixpunkt in meinem Leben? Und Gott sagt hier in den Versen 5-8, es gibt nur zwei Optionen. Nur zwei Optionen. Gott stellt hier den Menschen gegenüber, der auf ihn vertraut, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und diesen Menschen stellt er gegenüber den Menschen, der sein Vertrauen auf sich selbst, seine eigene Kraft oder irgendwelche Dinge setzt. Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm, also zu seiner Kraft macht und dessen Herz von Gott abweicht. Und auf der anderen Seite, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen Gott allein gehört, dem Herrn allein gehört. Kurzum, Gott glaubt nicht an Atheisten. Es gibt sie nicht aus seiner Sicht. Er sieht uns und sieht uns genauso, wie wir sind. Nämlich entweder, dass wir ihm unser Vertrauen schenken oder anderen Dingen. Unser Leben ist niemals neutral. Weil wir im Zentrum unseres Daseins eben nicht neutral sind. Denn die Entscheidung darüber, welche dieser beiden Optionen ich wähle, treffen wir nicht in unseren Köpfen. Sondern im Zentrum unserer Existenz, sozusagen im religiösen Zentrum unserer Existenz, unser Herz. Hier entscheidet sich, wem der Thron meines Lebens gehört, wen oder was ich zum Fixpunkt meines Lebens mache. Das Herz ist im jüdischen Denken nicht einfach der Sitz der Emotionen, sondern primär der Ort des Willens. Ich will mit meinem Herzen. Ich sehne mich nach etwas mit meinem Herzen. Der Mensch liebt in seinem Herzen und er betet an in seinem Herzen. Und deshalb beschreibt Gott das auch in Vers 5 so. Verflucht ist der Mann, dessen Herz vom Herrn abweicht. Wir wurden auf Anbetung hin geschaffen. Wir wurden geschaffen, um unser Herz an Gott zu hängen. In Liebe, in Vertrauen, in Hingabe. Und weil wir auf Anbetung hin geschaffen wurden, werden wir unser gesamtes Leben lang, jeder einzelne von uns, wird anbeten. Wir werden niemals damit aufhören. Wir werden immer vertrauen. Und das bedeutet, dein Herz ist das Schlachtfeld, auf dem die Entscheidung darüber fällt, wem dein Vertrauen gehört. Wem dein Glaube gehört. Wem deine Liebe gehört. Wir sind vertrauende Kreaturen. Aber, und damit komme ich zu unserem Hauptpunkt an diesem Morgen, wir sind in unserem Herzen nicht nur zutiefst religiös, sondern wir sind auch zutiefst verdorben. Wir sind vertrauende Kreaturen mit verdorbenen Herzen. Und genau hier liegt unser Problem. Denn das bedeutet, dass wir aus uns selbst heraus uns niemals dafür entscheiden würden, Gott anzubeten. Ihm zu vertrauen, ihn über alles andere zu lieben. Es bedeutet, dass wir unser ganzes Leben lang, auch als Christen, mit den Auswirkungen dieses verdorbenen Herzens zu kämpfen haben werden. Verdorbene Herzen. Wir schauen uns jetzt die Verse 1-4 und Vers 9 und 10 an. Stellt euch einmal vor, ihr hättet einen Freund, der fürs Wochenende vorbeikommt und bei euch übernachtet. Und wir nehmen einmal an, der Freund heißt Jeremia. Wie komme ich da drauf? Jeremia steht am Morgen auf vor euch und geht ins Bad, um sich zu rasieren. Nach einiger Zeit, ihr liegt noch im Bett, hört ihr einen Urschrei aus dem Bad. So nach dem Motto, what? So. Und ihr schreckt auf und rennt ins Bad und dort angekommen seht ihr Jeremia, der wie versteinert auf die Wand blickt. Und ihr schaut auf die Wand und entdeckt nichts Ungewöhnliches, außer, dass die Wand voll mit Karten ist. Und auf diesen Karten findet man so testosterongeladene Sprüche, wie, wenn es ein Gänseblümchen durch den Asphalt schafft, dann findest auch du deinen Weg. Wenn du fliegen willst, musst du loslassen, was dich am Boden hält. Aber ihr merkt schnell, Jeremia guckt auf etwas anderes. Er guckt auf eine andere Karte und ihr folgt seinem Blick und dann findet ihr diesen Satz. Folge deinem Herzen, tanze im Regen und hör nie auf zu träumen. Ich glaube, das wäre so eine Situation, in der Jeremia den Rasierer zur Seite legt und sich alttestamentarisch den Bart selbst rausreißt. Ja, folge deinem Herzen ist ein Bekenntnis, dem unendlich viele Menschen folgen. Es ist das Glaubensbekenntnis, das Evangelium des Westens geworden, das in unseren Serien, Filmen und Songs immer wieder verkauft wird. Man geht davon aus, dass unser Herz ein innerer Kompass ist, dem wir nur folgen müssen, um glücklich zu werden. Wir müssen nur den Mut haben, auf unser Herz zu hören. Dieses Evangelium geht so: Du bist verloren, dein Zustand gerade ist nicht gut und dein Herz kann dich retten. Das steht im kompletten Gegensatz zu dem, was wir in unserem Text sehen und in der gesamten Bibel. Gottes Bewertung unseres Herzens ist dermaßen negativ, dass eines sofort klar wird: Unser Herz kann uns niemals retten. Jeder Einzelne in diesem Raum muss vor seinem Herzen gerettet werden. Denn unsere Herzen, so lernen wir in unserem Text, sind hart wie Stein, furchtbar trügerisch und unheilbar. Ja, Israel war falschen Hirten gefolgt und hatte auf falsche Propheten gehört. Und als Folge dessen fingen sie an, fremde Götter zu verehren, womit sie den Bund brachen, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Sie waren treulos geworden, sodass Gott ihre Sünde gegen ihn mehrmals als geistlichen Ehebruch, als Hurerei bezeichnet. Jörn hat uns heute schon darauf hingewiesen. Und es ist so, als würde Gott jetzt den Grund für diesen geistlichen Ehebruch aufdecken. Und er tut das, indem er ihnen den Zustand ihres Herzens vor Augen hält. Vers 1. Ihre Herzen sind wie Stein. Gott sagt hier, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Wenn Menschen damals etwas auf einen besonders harten Untergrund schreiben wollten, gebrauchten sie dazu Stifte mit einer extrem harten Spitze, damit man überhaupt irgendwas sehen konnte. Aber einmal eingraviert, kriegt man es auch nicht mehr raus. Viele Jahre zuvor hatte Gott sein Gesetz auf steinerne Tafeln geschrieben. Doch Israel war davon abgewichen. Und jetzt gab es nicht mehr die Tafeln, auf die sie hörten, auf die Tafeln des Gesetzes, sondern ihre Herzen waren zu steinernen Tafeln geworden, auf denen nicht das Gesetz Gottes stand, sondern ihre Sünde. Und Gott gebraucht diese Metapher jetzt. Ihre Herzen sind wie steinerne Tafeln, auf denen ihre Sünde eingraviert ist. Völlig unempfänglich für Gottes Aufforderungen zur Umkehr, die wir im Buch Jeremia immer und immer wieder finden. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Und es ist echt spannend, wenn man sich das Buch Jeremia mal ansieht, merkt man, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt im Buch Jeremia die Aufforderungen zur Umkehr weniger werden. Und der Grund dafür ist das hier, das versteinerte Herz. Völlig unempfänglich für Gottes Aufforderungen zur Umkehr. Immer wieder beklagt Gott im Buch Jeremia die Verstocktheit des menschlichen Herzens. Sie ignorieren ihren Gott, der sie befreit hatte. Und deshalb sagt Gott, eure Herzen sind wie Stein. Und eure Sünde ist eingraviert in diesen Stein. Sie ist ein fester Teil von euch. Eure Sünde ist nicht irgendwie außerhalb von euch. Das Böse ist nicht irgendwo außerhalb von euch. Es ist eingraviert in eure Herzen. Ihr werdet es nicht mehr los. Und es ist egal, ob sie Gott äußerlich noch ab und zu dienen. Die Israeliten neigten ja dazu, dann nebenbei Gottesdienst für Jahwe zu feiern und nebenbei Gottesdienst für die anderen Götter. Das gesamte Leben, die Hörner der Altäre, das meint Gott damit. Auch die Hörner der Altäre, die sie für ihn aufgebaut haben, sie sind eingraviert. Die Sünde ist auch da eingraviert. Gott beeindruckt das nicht, dass Israel versucht, ihn irgendwie zu beeindrucken durch ihre scheinbare Frömmigkeit. Und dazu kommt noch, diese Herzenshärte macht sich dadurch bemerkbar, dass ihre Sünde zur Gewohnheit wird. Das will Gott in Vers 2 sagen. Schaut mal da rein, was er da sagt. Wie an ihre Kinder, so denken sie an ihre Altäre. Ihr Gewissen war völlig abgestumpft. Ihr Herz hatte sich daran gewöhnt. Wie Eltern an ihre Kinder denken, so dachten sie an ihre Sünde. Es war für sie etwas ganz Normales. Und angefangen hatte es mit Götzendienst, dass sie auf falsche Propheten gehört hatten und falsche Hirten. Sie hatten sich von ihrem Bundesgott abgewandt und hatten ihr Herz an die umliegenden Götter und Götzen gehängt. Und das führte zu Mord, zu Totschlag, zu furchtbarer Unzucht und Unterdrückung von Armen und Schwachen im Land. Es wurde betrogen und gelogen. In Vers 11 seht ihr so ein, gebraucht Gott so ein Bild von einem Rebhuhn, das auf Eiern rumbrüte, die ihr nicht gehören. Ja? Betrogen. Sie lügen und betrügen. Und sie waren so abgestumpft, dass sie ihren Götzendienst betrieben und nebenbei weiter Gottesdienste für Jahwe feierten. Und Gott macht weiter mit seiner Bestandsaufnahme. In Vers 9, dieser so unglaublich bekannte Vers mittlerweile. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles andere und unheilbar. Wer kennt sich mit ihm aus? Ihre Herzen waren auch noch trügerisch, nicht nur versteinert, unberechenbar. Und es ist so, als würde Gott eine Steigerung benutzen. Sie sind trügerisch, unheilbar und es ist unmöglich für uns Menschen, sie in den Griff zu bekommen. Aber es ist sogar noch schlimmer, wenn ihr euch das Buch Jeremia mal zu Hause durchlest, werdet ihr merken, dass Gott an einigen Stellen zu verzweifeln scheint, wegen des menschlichen Herzens. Dass er Sachen sagt wie, warum kehrt sich dieses Volk immer wieder von mir ab? Warum handelt ihr so? Was ist also die Botschaft, die Gott hier den Israeliten mitgibt? Sie haben versteinerte, verstockte Herzen, die unempfänglich sind für Gottes Reden und die sich auf unberechenbare Art und Weise jedem Götzendienst hingeben, woraus jede Form von Sünde hervorkommt. Und wenn das, was damals für das Volk Israel galt, gilt ebenso für uns. Unsere Herzen sind von Natur aus versteinert. Wegen unserer Sünde, so sagt uns Paulus in Epheser 2, Vers 1. Wir sind alle von Gott abgewichen. Das heißt, wenn wir mal in die Verse 5 bis 8 wieder reinsehen, wir haben uns alle für Option 1 entschieden. Unsere Herzen sind abgewichen von Gott. Wir haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt, sondern als gesamte Menschheit sind wir in einen kosmischen Ehebruch verfallen gegen den dreieinigen Gott. Mit unserem Leben. Unsere Herzen sind Götzenfabriken geworden, so sagt es Calvin, nachdem wir von dem abgewichen sind, dem wir eigentlich gehören. Sie sind von Natur aus tot und hören nicht auf Gott. Sie lieben nicht, was Gott liebt. Sie vertauschen die Anbetung Gottes mit der Anbetung des Menschen, mit der Anbetung von Anerkennung, mit der Anbetung von Ehre, von Sex, von Geld, von Spaß. Unsere Herzen sind von Natur aus nicht fähig, Gott zu lieben, ihn zu suchen und ihn anzubeten. Unsere Sünde ist eingraviert in unsere Herzen. Wir können sie nicht loswerden mit eigener Kraft. Sie ist tief eingegraben in dem Felsbrocken, der unser Herz ist. Und noch mehr. Das Schlimme ist, wir wollen sie nicht loswerden. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, unsere Herzen sind so versteinert gegenüber unserem Schöpfer, dass wir nichts anderes wollen, als in diesem Götzendienst zu verbleiben. Deswegen sagt Jesus zu den Pharisäern in Johannes 8, Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ihr wollt sie tun. Unsere Herzen sind furchtbar trügerisch. Die Tatsache, dass die Sünde so in unseren Herzen verwurzelt ist, macht unser Herz zu einem unberechenbaren Vulkan, bei dem man sich nie wirklich sicher sein kann, was als nächstes passiert. In einem Moment ruht er, aber im nächsten Moment sorgt er für eine furchtbare Zerstörung. Und Jesus hat deshalb über das menschliche Herz gesagt in Matthäus 15, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Ja, diese Dinge sind die Folge davon, dass unser Herz kontinuierlich von seinem Schöpfer abweicht. Sie sind die Folge dieses grundlegenden Götzendienstes, den wir haben in unserem Herzen. Weil wir uns von Gott abgewandt haben, sind unsere Herzen zu einem Sumpf geworden, aus dem die schrecklichsten Monster entstehen können. Wir tun Dinge und verletzen andere Menschen. Wir sagen Dinge, die andere Menschen beleidigen, verletzen. Wir treiben in unseren Köpfen Gedankenspiele, die wir manchmal wahrscheinlich am liebsten gar nicht anderen Leuten sagen würden. In den 60er Jahren gab es einen russischen Film, der hieß Die Zone. Das war so ein apokalyptischer Film. Und da ging es darum, dass am Ende des Films drei Personen die Möglichkeit bekommen, in einen Raum zu gehen, der die Zone heißt. Und in diesem Raum kriegen sie das, was sie sich von Herzen wünschen. Und den ganzen Film über freuen sich alle auf diesen Moment. Aber dann stehen diese drei Menschen vor dem Raum und keiner traut sich reinzugehen, weil unsere Herzen trügerisch sind. Und vielleicht ist das, was ich dort bekomme in diesem Raum, gar nicht das, wovon ich denke, dass ich mir das wünsche. Unsere Herzen sind trügerisch. Und so sieht Gott unser Herz, hart wie Stein und unheilbar. Es ist aus menschlicher Perspektive unmöglich, dass hier sich etwas ändert, weil wir unendlich verstockte Herzen haben, die sich mit aller Kraft und Entschlossenheit weigern, auf Gott zu hören. So auch beim Volk Israel. In Kapitel 5, Vers 3 sagt Jeremia ganz verzweifelt über das Volk Israel. Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als einen Felsen. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Und Gott benutzt an einer Stelle dann ein Bild und sagt, kann ein Mensch mit dunkler Hautfarbe seine Haut ändern? Kann ein Leopard seine Flecken verändern? Wenn das so wäre, könntet ihr auch Gutes tun, die ihr an Böses gewöhnt seid. Jeremia 13, Vers 23. Wir sind verstockt durch unsere Sünde. Wir sind gefangen in der Anbetung unserer Götzen. Wir sind versklavt durch unsere Treulosigkeit. Die reformierte Theologie hat das die totale Verderbtheit des Menschen genannt. Und ich weiß, es klingt hart, aber das ist so, wie Gott unser Herz sieht. Und wenn wir das nicht begreifen, Leute, dann werden wir niemals wirklich anfangen zu staunen über die unglaubliche Gnade, mit der Gott uns herausgerissen hat aus unserer Verderbtheit, aus unserer Verlorenheit. Totale Verderbtheit bedeutet, dass ich als Mensch vollkommen sündig bin, dass meine Sünde alle Bereiche meines Lebens, meine Persönlichkeit ergriffen hat. Und dass ich mich aus eigener Kraft niemals daraus befreien könnte. Es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, wir könnten unser Herz durch unseren Willen dazu bewegen, sich an Gott zu hängen. Unser Herz ist der Sitz unseres Willens. Und dieses Herz ist unheilbar und verstockt. Unser Wille ist nicht frei. Er ist hoffnungslos versklavt. Es gibt aus unserer Sicht keine Möglichkeit für Reformation. Es gibt keine Hoffnung auf Veränderung, wenn wir auf unser Herz schauen. Die Sünde, die aus unserem Herzen kommt, führt auch noch dazu, dass Gottes gerechter Zorn sich aufbaut. Jeremia spricht darüber in Vers 4 und in Vers 12 und 13. Und dieser Zorn ist gerecht, weil wir uns immer wieder dazu entscheiden, eben nicht Gott anzubeten, sondern andere Dinge. Und es ist so wichtig, dass wir das Gewicht dieser Aussagen wahrnehmen und spüren, auch wenn es nicht angenehm ist. Denn erst wenn wir begreifen, wie verloren wir sind, wie verstockt und versteinert wir sind, können wir wirklich wieder Gott preisen für seine Gnade. Und Jeremia zeigt den Zustand des menschlichen Herzens auf und uns wird klar, das Einzige, worauf Israel hoffen konnte, das Einzige, worauf wir hoffen können, ist, dass Gott in seiner Souveränität, in seiner Gnade eingreift. Es gibt nur eine verbleibende Hoffnung. Das ist, wo der Text uns hindrängt, wo das gesamte Buch Jeremia uns immer wieder hindrängt. Die einzige verbleibende Hoffnung ist Gottes gnädiges Eingreifen. Und ich hoffe so sehr, wenn du heute hier bist, dass du dieses Eingreifen eines Tages erlebt hast in deinem Leben. Ich hoffe so sehr, dass du deine eigene Sündhaftigkeit, deinen Götzendienst erkennen durftest. Und dass Gott dich in seiner souveränen Gnade zu sich gezogen hat, dein Herz verändert hat. Und dass er deine verbleibende Hoffnung ist. Aber lass uns hier noch einen Moment stehen bleiben. Ist es nicht unglaublich tragisch, dass Gott hier nicht zu irgendjemandem spricht, sondern zu seinem Volk? Zu denen, die sein Gesetz hatten. Zu denen, die er gerettet hatte. Und jetzt das. Ja, vielleicht bist du Christ, ja, und du gehörst einer Gemeinde an. Du bekennst dich zum christlichen Glauben. Aber sei jetzt mal in diesem Moment wirklich ehrlich zu dir selbst, vor deinem Gott. Ist es nicht so, dass Christus auch über dein und mein Leben manchmal sagen könnte, er bekennt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist kalt geworden. Ist von mir abgewichen. Unsere Herzen sind immer noch trügerisch. Unsere Herzen sind in der Lage zu erkalten gegenüber unseren Mitmenschen, unseren Geschwistern. Und so loben wir Gott mit den Lippen, mit denen wir im nächsten Moment andere fertig machen. Unsere Herzen sind in der Lage, hart zu werden gegenüber Gottes Wort, sodass wir laut Anbetungslieder singen können, aber unsere Ohren verschließen, wenn Gott unseren Lebenswandel in Frage stellt. Unsere Herzen sind in der Lage, sich zu jeder Zeit viele kleine Götzen aufzubauen, an die wir uns mit der Zeit gewöhnen. Ja, vielleicht hören wir mittlerweile nicht mehr auf Gottes Wort, wenn es darum geht, wie und mit wem wir eine Beziehung vor der Ehe führen sollten. Wie wir mit Alkohol umgehen sollten. Plötzlich ist Sex vor der Ehe okay. Plötzlich wird die Freude an Alkohol größer als die Freude an Gottes Wort. Unser Herz erkaltet, es wird härter und härter, je länger wir uns daran gewöhnen. Irgendwann reagieren wir erbost und wütend, wenn uns jemand ermahnen will und wir uns wieder zurückziehen will. Wir werden unempfänglich für Gottes Reden. Ja, vielleicht haben wir uns an bestimmte Dinge gewöhnt, an einen bestimmten Humor in Filmen und Videos, der voller Schmutz ist. Vielleicht haben wir uns an einen Maßstab gewöhnt, sodass wir gar nicht mehr erschrecken, wenn ein Witz fällt, der total gotteslästerlich ist und total unter die Gürtellinie geht. Und langsam beginnt sich die Sünde in unsere Herzen zu graben. Vielleicht ist dein Herz auch erkaltet gegenüber deinen Geschwistern in der Gemeinde, aber du tust nichts dagegen. Irgendwie gehört es einfach schon dazu. Irgendwie gehört Lästern zu einer Art Grundausstattung eines gelungenen Freundeabends. Wir sind so oft voller Stolz, wenn es darum geht, einander zu vergeben, weil wir still und heimlich unsere Ehre, unser Ansehen zu unserem Gott gemacht haben. Wir fangen an, unsere Freude, unsere Hingabe, unsere Zeit nicht mehr Gott, seinem Wort, seiner Herrlichkeit zu schenken, sondern anderen Dingen, vielleicht einem Hobby, vielleicht dem Geld, vielleicht unserem Job, vielleicht sexueller Befriedigung. Ist es nicht so, dass Christus auch über uns manchmal sagen könnte, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir? Ja, als Kinder Gottes, ich möchte uns einfach das deutlich machen, als Kinder Gottes, Johannes hat uns darauf hingewiesen, wir müssen umkehren, auch wir. Auch wir brauchen Gottes gnädiges Eingreifen. Wir müssen vor unseren Herzen, vor unseren alten Herzen gerettet werden, auch wenn uns Gott schon neue Herzen geschenkt hat. Unsere Herzen sind trügerisch und sie haben zu jeder Zeit das Potenzial, Menschen fertig zu machen, uns selber zu schaden und uns Götzen zu bauen. Aber diese Veränderung kann erst stattfinden, wenn wir wie Jonathan Edwards erkennen, dass unser Herz ein Abgrund ist, tiefer als die Hölle. Voller Ablehnung und Hass gegen andere Menschen, voller Lieblosigkeit und Stolz und voller Erkenntnis. Und vielleicht merkst du in diesen Momenten, ich merke das, ich merke, ja, mein Herz ist wirklich total trügerisch. Ich kann im einen Moment Gott anbeten und im nächsten Moment bete ich irgendetwas anderes an. Ich kann in einem Moment Anbetungslieder singen und im nächsten Moment hasse ich meine Geschwister und lehne sie ab. Aber wenn diese Erkenntnis da ist bei dir, dann ist da Hoffnung. Dann ist Gottes Geist am Wirken durch sein Wort. Dann kannst du zu ihm kommen und deine Schuld bekennen vor ihm. Denn er ist und bleibt deine einzige verbleibende Hoffnung. Das ist, was wir auch jetzt zuletzt sehen und worauf wir wahrscheinlich auch in den nächsten Predigten immer wieder zu sprechen kommen. Unsere einzige verbleibende Hoffnung. Der Kirchenvater Augustinus hatte lange Zeit mit Versuchungen im sexuellen Bereich zu kämpfen. Er kämpfte und kämpfte dagegen an. Aber es half nichts. Er verzweifelte völlig. Er schrie. Als er sich bekehrte, verstand er aber eine grundlegende Sache, dass er anfangen musste, alle Hoffnung auf Gottes Gnade allein zu setzen. Und so betete er an einer Stelle in seinen Bekenntnissen folgendes Gebet: Herr, gib, was du befiehlst, und dann befehle, was du willst. Gib, was du befiehlst, und dann befehle, was du willst. Leute, wir können unser Herz nicht heiliger machen. Wir schaffen das nicht. Du kannst es nicht heilen. Unsere einzige verbleibende Hoffnung auf Reformation unserer Herzen ist Gottes Eingreifen. Davon war Jeremia überzeugt. Und deshalb betete er etwas sehr Ähnliches wie Augustinus am Ende dieses sehr traurigen Buches Klagelieder. Vielleicht könnt ihr die Stelle mal aufschlagen. Klagelieder 5, Vers 21. Klagelieder 5, Vers 21. Dort betet Jeremia ganz am Ende, oder fast ganz am Ende: Bring uns zurück, Herr, zu dir, damit wir umkehren. Ja, bring uns zurück, Gott, damit wir umkehren können. Bring du mein Herz zu dir zurück, damit ich umkehren kann. Das war die einzige Möglichkeit, die er sah. Und in unserem Text, der ja doch recht negativ behaftet ist, ganz am Ende kommt ein Lichtschein durch. Er wendet sich an seinen Gott und betet ihn an in Vers 12 und 13. Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, Stätte unseres Heiligtums, Hoffnung Israels, Jahwe. Hoffnung Israels. Jeremia wusste in all dem Chaos, in das die Israeliten sich gestürzt hatten, durch ihre Sünde, dass es nur eine einzige verbleibende Hoffnung gibt, und zwar Jahwe, den treuen Bundesgott. Die Verderbtheit des menschlichen Herzens ist so immens, dass es keine andere Möglichkeit gibt als diese. Jeremia wusste, die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Gott selbst. Und das, was in diesem Text nur kurz angedeutet wird, findet später im Buch Jeremia seinen Ausdruck. Das gesamte Buch über werden wir damit konfrontiert, dass wir verstockte Herzen haben. Und ich finde, manchmal ist das Buch Jeremia so ungefähr, als ob uns Gott an die Hand nehmen würde und wir gehen einen Berg hoch, der dermaßen steil ist, und dieser Berg steht für unser Herz. Für die Verstocktheit unseres Herzens. Es wird anstrengender und anstrengender. Und man fragt sich, hört das irgendwann auf? Und kurz bevor wir über den Gipfel schauen, wissen wir ganz genau, was uns gleich erwartet, ist eigentlich nichts anderes als Gericht. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du auf diesem Gipfel ganz oben stehst, wirst du geschockt sein. Denn da ist nicht Gericht, es ist Gnade in Christus. Unverdiente Gnade in Christus. Das ist, was uns plötzlich da erwartet. Völlig überraschend, völlig unverdient. Sehen wir einfach nur, wie Gott uns an die Hand nimmt und sagt, das ist das, was ich für dich habe. Unverdiente Gnade. Das sind die Verheißungen im Buch Jeremia, wo Gott plötzlich sagt, und ich gebe ihnen ein neues Herz, damit sie mich erkennen. Und sie werden mein Volk sein. Und sie werden zu mir umkehren von ganzem Herzen. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Der einzige Mensch, der in unserem Text Option 2 gewählt hat, kam eines Tages auf die Welt und es war der Sohn Gottes. Er war der einzige Mensch, dessen Herz niemals vom Vater abgewichen ist. Und sein biologisches Herz hörte auf zu schlagen eines Tages für uns, damit unsere Herzen, verdorbenen Herzen, noch eine verbleibende Hoffnung haben. Der Vater ließ seinen Sohn leiden für unseren Götzendienst. Er ließ seinen Sohn leiden für unsere trügerischen Herzen. Er ließ seinen Sohn leiden für unsere ehebrecherische Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, mit seinem Wort umgehen. Und er verheißt dann nicht nur, dass er uns sein Gesetz auf unsere Herzen schreibt, sondern im Buch Jesaja sagt er, ich werde auch noch eure Namen in meine Hände eingravieren. Er graviert nicht nur sein Gesetz auf unsere Herzen ein, sondern graviert unsere Namen in seine Hände. Was für eine unglaubliche Gnade. Und auf Grundlage dieser Gnade will ich zum Schluss dir drei praktische Dinge mitgeben. Erstens, folge nicht deinem Herzen, sondern folge Gottes Wort. Folge Jesus und seinem Wort. Lass ihn dein guter Hirte sein. Lass nicht dein Herz dein Hirte sein. Dein Herz will ständig dein Hirte sein. Aber lass Jesus dein guter Hirte sein. Das nächste Mal, wenn du dem Bruder aus deiner Gemeinde gegenüberstehst, du nicht ausstehen kannst, lass nicht dein Herz dein Hirte sein. Lass Jesus dein Hirte sein. Folge nicht deinem Herzen, sondern Gottes Wort. Zweitens, behüte dein Herz mit aller Kraft. Denk darüber nach, was dein Herz in letzter Zeit gefangen nimmt. Welche Dinge wollen ganz besonders deine Aufmerksamkeit, deine Zeit in Anspruch nehmen? Brich alte Gewohnheiten, denn die Liebe deines Herzens, dein Herz wird geformt durch Gewohnheiten. Brich sie und lass sie durch neue, gute Gewohnheiten formen, dein Herz. Und zuletzt, und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, was ich jetzt sage, aber zuletzt, bete für dein Herz. Bete für dein Herz. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft in den Psalmen die Psalmisten für ihr Herz beten? Wie oft Paulus darum bittet, dass die Menschen stark werden in ihrem Herzen, dass Christus in ihren Herzen wohnt. Vielleicht sollten wir mal wieder anfangen, die Psalmen zu beten und so zu beten, Herr, fasse mein Herz zusammen, dass ich deinen Namen fürchte. Und vielleicht hast du heute Morgen ganz neu für dich erkannt, wie gefährlich dein Herz ist, wie hoffnungslos verloren dein eigenes Herz ist. Und vielleicht bist du gerade ein bisschen verzweifelt, weil du weißt, ich komme da selbst nicht weg. Ich komme nicht weg davon. Ich will dich ermutigen mit einer einzigen Tatsache. Gott ist größer als dein Herz. Gott ist größer als dein Herz. Du hast vielleicht nicht die Kraft, nicht den Glauben durchzuhalten, den sündigen Impulsen deines Herzens zu widerstehen. Aber er hat die Kraft. Er hat die Kraft und er hat dich durch seinen Sohn freigemacht von der Sklaverei der Sünde. Du bist gerecht und heilig in seinen Augen. Nichts wird dich von seiner Liebe trennen, auch dein Herz nicht. Ergreife das heute Morgen wieder neu. Bring dein Herz zur Ruhe in Christus, in seinem Evangelium. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir stehen dürfen, dass du uns ansiehst voller Liebe, dass du uns deine erwählten Kinder nennst und dass du sogar noch Freude an uns hast. Dass du dich daran freust, uns Gutes zu tun, obwohl unser Herz so trügerisch ist, obwohl wir so oft den Götzendienst verfallen und andere Dinge mehr lieben als dich. Und Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass, auch wenn mein Herz immer wieder von dir abweicht und dass ich es oft nicht schaffe, dich mit ganzer Kraft zu lieben, dass ich durch Christus weiß, dass du mit aller Kraft und mit ganzem Herzen zu mir stehst. Und dafür will ich dich preisen und will dich bitten, dass du diese Erkenntnis in uns allen stärker machst und wachsen lässt. Amen.